Der Text für unsere heutige Predigt steht im Evangelium nach Johannes, Kapitel 6, zunächst die Verse 1 bis 15 und dann auszugsweise noch aus den Versen bis 65. Aber kein Erschrecken, es sind nur kurze Auszüge. Danach fuhr Jesus über das Galiläische Meer, das auch See von Tiberias heißt. Und viele Menschen folgten ihm, weil sie die Zeichen gesehen hatten, die er an den Kranken tat. Jesus aber stieg auf einen Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern. Es war aber kurz vor dem Passafest der Juden. Da blickte Jesus auf und sah, dass viele Menschen zu ihm kamen und fragte Philippus, wo kaufen wir Brot, damit diese zu essen haben? Das sagte er aber, um ihn zu prüfen, denn er selbst wusste, was er tun wollte. Philippus antwortete ihn, für 200 Silbergroschen Brot ist nicht genug, wenn jeder auch nur ein wenig bekommen soll. Da sagte zu ihm einer seiner Jünger, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, es ist ein Kind hier, das hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Aber was ist das für so viele? Jesus aber sagte, sorgt dafür, dass die Leute sich lagern. An dem Platz gab es aber viel Gras. Da lagerten sich etwa 5000 Männer. Jesus aber nahm die Brote, dankte und gab sie denen, die sich gelagert hatten, ebenso auch die Fische, so viel sie davon wollten. Als sie nun satt waren, sagte er zu seinen Jüngern, sammelt die übrigen Brocken auf, damit nichts umkommt. Das taten sie und füllten 12 Körbe mit den Brocken von den 5 Gerstenbroten. So viel hatten die übrig gelassen, die gespeist worden waren. Als nun die Menschen das Zeichen sahen, das Jesus tat, sagten sie, das ist wirklich der Prophet, der in die Welt gekommen ist, der in die Welt kommen soll. Als Jesus nun merkte, dass sie kommen würden, um ihn mit Gewalt zum König zu machen, zog er sich wieder auf den Berg zurück, er allein. Danach folgt dann, also am nächsten Tag, eine Rede zu den Menschen, wo es noch einmal um das Brot geht. Die kann ich also nur wirklich in ganz kurzen Auszügen lesen. Jesus sagt da im Vers 47, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer glaubt, der hat das ewige Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Vers 51, ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot isst, der wird in Ewigkeit leben. Und dieses Brot ist mein Fleisch, das ich geben werde, damit die Welt lebt. Und ab Vers 54, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben und ich werde ihn am jüngsten Tage auferwecken. Denn mein Fleisch ist die wahre Speise und mein Blut ist der wahre Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Viele seiner Jünger, die das hörten, sagten nun, das ist eine harte Rede. Wer kann das anhören? Da Jesus aber von sich aus wusste, dass seine Jünger darüber murrten, fragte er sie, ärgert euch das? Wenn ihr nur den Menschensohn dorthin auffahren seht, wo er vorher war, was dann? Der Geist ist's, der lebendig macht. Das Fleisch taugt dazu nicht. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Soweit die Worte aus dem Evangelium nach Johannes. In dieser Geschichte geht es also zunächst einmal um Brot und Fisch. Also um die Hauptnahrungsmittel der damaligen Menschen, die am See Genezareth lebten. Anders als heute im reichen Europa war die tägliche Nahrung stets eine Überlebensfrage für die Menschen damals. Und das heißt umgekehrt, die Menschen hatten einen uralten Traum, ein Leben, in dem man Hunger und Durst nicht fürchten musste. Wenn also einer kam, der ihnen zu essen gab, und dies noch durch ein Wunder, der brauchte sich nicht zu wundern, wenn ihn die Leute zum König machen wollten. Jetzt müssen wir es wieder, wenn auch aus der Ferne, auf schreckliche Weise im Libanon erleben, ganz in der Nähe, von der die Geschichte handelt, dass den Menschen auf einmal das Nötigste fehlt und sie froh sein müssen, wenn sie überhaupt ihr nacktes Leben retten. Oder wenn wir mal Jena nehmen, denken wir an den Zweiten Weltkrieg oder an die Schlacht von Jena und Auerstedt, die demnächst gemeinsam mit französischen Freunden gefeiert wird. Für die damaligen Söldnerheere war es selbstverständlich, dass sie alles, was zum Leben brauchten, den einfachen Menschen einfach wegnahmen. Da gab es keine Logistik und keine Pläne, wie diese Heere versorgt wurden. Die nahmen sich's da, wo sie herkamen, wie die Heuschrecken, die irgendwo drüber herfallen. Und die sich durch Plünderungen noch zusätzlich bereicherten. Der alte Geheimrat Goethe bekam damals jede Menge verzweifelter Briefe von verzweifelten Bürgern, die nicht mehr wussten, wie es weitergehen sollte. Ja, das Brot, das wir zum Leben brauchen. Wie schrieb doch Bertolt Brecht in seiner Drei-Groschen-Oper: Erst kommt das Fressen und dann kommt die Moral. Wissen wir eigentlich noch, was das bedeutet, dass wir Hunger und Durst nicht zu fürchten brauchen? Der Johannesevangelist liebt es, vom Überfluss zu schreiben. Und er macht dadurch deutlich, dass Jesus die ganz irdischen Genüsse liebte und sie den Menschen gönnte. Bekanntestes Beispiel, die Hochzeit zu Kana. Als er, wo die Gäste schon ein bisschen angetütert waren und der Wein plötzlich ausging, dann Wasser in Wein verwandelte. Sie sollten nicht mitten in der Weinseligkeit plötzlich aufhören müssen. Aber natürlich meinte Jesus dann auch noch was anderes damit. Ja, und auch hier in der Geschichte vom Brotwunder geht es um Überfluss. Am Ende, nachdem alle satt sind, bleiben 12 Körbe und Brot und Fisch noch übrig. Aber gleichzeitig über das rein materielle oder die materielle Fülle hinaus hat ja alles, was im Johannesevangelium steht, auch eine oder gar mehrere hintergründige Bedeutungen. Bedeutungen auf geistiger und geistlicher Ebene. Johannes hebt dies gern dadurch hervor, dass er Missverständnisse beschreibt oder erzählt. Das heißt, die Leute haben das rein materiell verstanden und wollten es offenbar auch so, Hauptsache genug zu essen, und ärgern sich dann plötzlich, wenn Jesus mit einem Bild kommt, was geistlich gemeint ist und was sie auch nur materiell verstehen. Wie das Jesus sagt, ihr müsst meinen Körper essen. Das führt zu Enttäuschungen, zur Verärgerung bis dahin, dass Menschen sich von ihm abwenden. Aber diejenigen, die mehr wissen möchten, die erfahren dann das, was noch viel wichtiger ist als die materielle Fülle. Sie werden von Jesus aufgeklärt im Vers 63. Meine Worte sind Geist und Leben. Jesus will mit dem Brotwunder deutlich machen, ich bin das Brot des Lebens. Ich bin also das wichtigste Grundnahrungsmittel für euren Geist und für eure Seele. Aber kommen wir erst einmal zu dieser materiellen Seite der Geschichte zurück. Erst einmal geht es ganz einfach darum, versorgt zu werden. Johannes betont dies noch einmal besonders, wenn wir das mit den anderen drei Evangelien vergleichen. Die Geschichte ist ja viermal im Neuen Testament erzählt. In den anderen drei Evangelien geht es darum, dass Jesus vorher den ganzen Tag zu den Menschen redet und Kranke heilt. Hier kommen die Menschen zu Jesus und als erstes sagt er: Moment, hier sind so viele, die müssen doch erstmal was zu essen kriegen. Es geht gleich los. Jesus fragt einen seiner Jünger: Wo können wir denn Brot für die ganzen Leute kaufen? Und nachdem sie sich satt gegessen haben, dann kommt die Rede Jesu davon: Ich bin das Brot des Lebens. Johannes vertauscht also sozusagen die Reihenfolge. Und er hat sich bestimmt etwas dabei gedacht. Vielleicht so ähnlich wie bei Bertolt Brecht: Erst kommt das Essen, Fressen und dann die Moral. Ich denke, da ist etwas dran. Ich verstehe Johannes so: Erst erfahre ich in meinem Leben ganz unmittelbar, dass für mein körperliches und natürlich auch mein seelisches Wohl gesorgt wird. Ich werde versorgt. Erst einmal darf ich mich, wenn ich Kind bin, satt essen an Nahrung und an elterlicher Liebe, an Zuwendung. Und erst dann, wenn ich dies erfahren habe und in mich aufgenommen habe, wie die Muttermilch, wie das Brot, ganz in mich aufgenommen habe, dann kann ich auf diese höhere Ebene kommen, auf die geistige und geistliche Nahrung. Hinter dem ganz irdischen Wohl kommt noch etwas anderes, das am Ende gar noch wichtiger ist. Aber in der Reihenfolge kommt erst das Essen und dann die geistige und geistliche Nahrung. In der Entwicklung eines Menschen kann und darf man nicht einfach eine Stufe überspringen, zumindest nicht ungestraft. Wenn wir das versuchen, kann die Folge sein, dass wir krank werden oder schlimmstenfalls sogar sterben. Ich werde darauf noch zu sprechen kommen. Jetzt möchte ich jedoch zu einem ganz wichtigen weiteren Punkt in der Geschichte kommen. Es geht beim Versorgtwerden um das Nehmen und das Geben. Das Nehmen und das Geben. Auch hier kommt es auf die Reihenfolge an. Es heißt zwar bei Jesus in der Apostelgeschichte, sagt Paulus das über Jesus: Geben ist seliger als Nehmen. Aber, das mag zwar sein, aber das Nehmen kommt zuerst. Das kommt immer zuerst. Das gilt selbst für Jesus. In seiner nachfolgenden Rede vom Brot sagt er mehrmals: Das wahre Brot kommt von Gott. Oder: Ich tue den Willen dessen, der mich gesandt hat. Jesus verweist immer wieder auf Gott und auf das, was er von ihm bekommen hat. Auch Jesus hat zuerst genommen. Und auch hier in dieser Geschichte von der Speisung gibt Jesus nicht einfach. Wenn wir genau hingucken, Jesus nimmt. Jesus nimmt die Brote und Fische, die da ein kleiner Junge mitgebracht hat. Und selbstredend gibt auch dieses Kind einfach nur, was ihm zuvor gegeben wurde. Ich frage mich, warum hat ausgerechnet dieses Kind seine Brote und Fische hergegeben? Hatten diese ganzen anderen 5000 Leute allesamt nichts dabei? Das kann ich mir etwas schwer vorstellen. Vielleicht haben viele daran überhaupt nicht gedacht und andere haben vielleicht dran gedacht. War dieses Kind denn nun so gut und so streng erzogen worden, dass es immer nur an die anderen dachte? Das kann ich mir nicht so richtig vorstellen. Ich glaube eher, das Kind spürte bereits aus Erfahrung, wie schön es ist, zu nehmen und zu geben. Es wusste sich umsorgt und deshalb konnte es auch so klein, wie es war, schon für andere sorgen. Jesus hat also nicht gegeben. Ich sage es mal ein bisschen provokativ, sondern er hat genommen und weitergegeben. Das scheint ihm wichtig gewesen zu sein, sonst hätte Johannes dieses Detail ja auch weglassen können. Aber Jesus scheint darauf Wert gelegt zu haben. Und so setzt das Nehmen und Geben sich fort in der Geschichte, wie ein Dominoeffekt. Jesus gibt, die Jünger und die Leute geben weiter. Und bei jedem Weitergeben wird das Brot mehr. Ich stelle mir vor, ich mache es mal jetzt sehr direkt, ich könnte jetzt so dazwischen gesessen haben und hätte das so mitgemacht. Ich sitze als einer der vielen dazwischen und in dem Moment, als Jesus sagt, die Leute sollen sich auf die Wiese setzen, denke ich, ja, jetzt geht's ums Essen, na gut, ein Glück, ich habe was dabei. Aber Jesus wird schon wissen, wie er die 5000 Leute satt kriegen will. Aber wenn ich jetzt von meinem bisschen, meinem Nachbarn was abgebe, der hat es natürlich verpennt, der hat da nichts mit, ich habe es schon gesehen, dann bin ich am Ende selber nicht satt. Und dann sehe ich, wie Jesus von einem Kind ein paar wenige Brote und Fische nimmt und Gott dafür dankt. Und irgendwie muss ich schmunzeln, was soll das jetzt für diese 5000 Leute? Und dann kommt ausgerechnet auf mich einer der Jünger zu und sagt, hier, das ist für dich. Ich bin ganz platt und sage, nein, nein, Moment, ich habe doch selber genug. Gib's meinem Nachbarn und der Nachbar hört das. Und ich sehe, wie mich mein Nachbar anlächelt und dankbar zugreift. Ich bin ganz gerührt und denke auf einmal, wieso muss ich denn jetzt mein Brot ganz alleine essen? Es reicht doch auch für zwei. Und ich gehe zu einem anderen Nachbarn hin und sage, hier, komm, du kannst von mir was abhaben. Und ist der ganz gerührt und sagt, ach danke, das ist ganz lieb, aber ich habe selbst etwas und ich glaube, ich kann davon auch noch was abgeben. Ich habe jetzt meiner Fantasie mal ein bisschen sehr freien Lauf gelassen. Verzeiht mir das bitte. So steht es natürlich nicht in der Bibel. Ich habe versucht, mir das vorzustellen. Aber ich will mal die Frage stellen, was ist denn das eigentliche Wunder an dieser Geschichte? Kommt es darauf an, dass Jesus hier sozusagen gezaubert hat, dass auf einmal auf wunderbare Weise das Brot immer mehr wurde und alle satt wurden? Und Jesus als der große Held dasteht, der alle gespeist hat? Ich denke einmal, es darf jeder wirklich so verstehen, wie er diese Geschichte verstehen kann. Für mich zumindest ist es das eigentliche Wunder, dass Menschen die wunderbare Erfahrung machen. Ich darf nehmen und auf einmal leuchten meine Augen. Mir wird das Herz ganz weit und ich fühle, wie beglückend es ist, weiterzugeben und dann dieses Leuchten auch in den Augen des anderen zu sehen. Nehmen und geben steckt an. Und aus 5000 Individualisten, die von dem großen Guru Jesus etwas kriegen wollten, wird auf einmal eine solidarische Gemeinschaft. Jesus hält nicht als erstes eine flammende Rede, sondern er lässt sich beschenken und er gibt weiter, was ihm gegeben wurde. Am Ende sind alle satt am Leib und an der Seele und es bleibt noch ganz viel übrig. Und nachdem sie das nun erfahren haben, beginnt Jesus seine große Rede vom Brot. Wie ist das mit dem Nehmen und Geben bei den frommen Leuten? Immer wieder stelle ich fest, dass viele es mit dem Eingangstext in Philipper 2 halten. In Demut achte den einer den anderen höher als sich selbst. Und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auf das, was dem anderen dient. Nur gucken wir genau hin. Der Text beginnt eigentlich auch mit dem Nehmen. Gilt nun bei euch Ermahnung in Christus, gilt Zuspruch der Liebe, gilt Gemeinschaft des Geistes, gilt herzliche Liebe und Barmherzigkeit. So, also wenn ihr genommen habt, wenn ihr innerlich satt seid, dann macht meine Freude vollkommen, dann geht noch einen Schritt weiter. Seid eines Sinnes, habt dieselbe Liebe, seid einmütig und einträchtig. Das, was in euch aufgeleuchtet ist, das gebt einander weiter. Geben ist seliger als nehmen? Stimmt das so? Irgendetwas stimmt da nicht, wenn Menschen, wenn gerade fromme Leute so leben, die immer nur geben möchten und die meinen, das wäre ganz besonders fromm. Und das wäre Gottes Erwartung an uns. Ich halte es für eine große Not, wenn Christen so aufgewachsen sind und so leben müssen. Wenn der wahre Christ immer nur gibt und nichts für sich selbst will, wer sind dann die, ich sag's mal ein bisschen scharf, die unglücklichen und minderwertigen Menschen, die das alles dann annehmen sollen? Wenn Geben ja besser ist als Nehmen. Ist Nehmen wirklich minderwertig und Geben edel? In meinem Beruf als Psychotherapeut muss ich leider immer mal wieder feststellen, dass diejenigen, die immer nur geben, in Wahrheit besonders egoistisch sind. Beispielsweise sind es Menschen, die ihre Mitmenschen oder auch ihre eigenen Kinder in Unselbstständigkeit halten, sie von sich abhängig machen, dadurch, dass sie immer nur versorgen, helfen. Und sie können sich dadurch immer sicher sein, Dankbarkeit und Anerkennung zu bekommen und nie von jemand verlassen zu werden. Man hat damit ganz viel Macht in den Beziehungen. Ist das besonders edel? Ich denke, man ist nicht deshalb schon auf der sicheren Seite, weil man immer nur gibt. Im Gegenteil. Dass jemand wirklich geben kann, ist eigentlich auch nur ein Geschenk. Zuvor hat er selbst genommen, ob er das nun wahrhaben will oder nicht. Gott hat es so eingerichtet, dass Geben und Nehmen immer zusammengehören. Und zwar das Nehmen zuerst, das ist ganz, ganz wichtig. Sonst passiert etwas ganz Tragisches, etwas Krankmachendes. Nämlich, dass wir geben, um dann vielleicht sogar nur klammheimlich auch ein bisschen was zu kriegen. Aber wir nehmen, um zu bekommen. Wir nehmen nicht, wir geben nicht, weil wir satt sind, weil wir bekommen haben, sondern wir geben, weil wir was kriegen möchten und weil wir was kriegen müssen, sonst verhungern wir. Geben, um etwas zu kriegen und nicht geben, weil wir etwas gekriegt haben. Wer bedürftig ist, darf und soll nehmen, einfach so. Und wer übrig hat, darf und soll geben. Beides ist genauso gut und edel. Ich habe mal eine ganz fromme Frau erlebt, die hat ihr Leben wirklich dafür eingesetzt, ihrem Mann gegenüber, ihrem Vater gegenüber schon und auch Gott gegenüber, ganz, ganz viel sich abzuquälen regelrecht, etwas zu tun, um angenommen werden zu können, um ein bisschen Dankbarkeit und Liebe zu kriegen. Und ich merkte, wenn ich mit ihr sprach, je mehr sie sich anstrengte, desto weniger wurde die Zuwendung, die sie kriegte, bis sie schließlich gigantische Anstrengungen unternahm, um wenigstens mal noch ein ganz kleines Lächeln von ihrem Mann zu kriegen. Und wir kamen im Gespräch darauf, worauf kommt es denn nun wirklich an? Ich merkte, sie konnte nicht einfach so nehmen. Sie hatte ein schlechtes Gewissen dabei und wir sprachen drüber. Und sie kam schließlich selber zu dem Satz, den sie auch so aussprechen konnte. Ich merke, dass eigentlich alles umsonst war, was ich getan habe, nur um Liebe zu kriegen. Das war eigentlich alles umsonst. Und es war beeindruckend, wie verzweifelt sie mich dann anguckte. Sie hatte plötzlich gar nichts mehr und sagte wirklich mit aufgerissenen Augen, was soll ich denn jetzt machen? Dann sagte ich zu ihr, Mensch, nimm doch einfach und nahm sie in den Arm. Und das Schöne ist, sie konnte das. Sie war auf einmal fähig dazu. Und es war wahnsinnig beeindruckend, wie sich plötzlich die Verzweiflung in Freude verwandelte. Es ging ein Strahlen über das Gesicht und sie sagte, Mensch, verdammt, wie gut mir es auf einmal geht. Geht mir es auf einmal gut. Und die streichelte über ihren Kopf und sie genoss das, wie ich merkte auf einmal, wie ein kleines Kind von 4 Jahren, was ich in die Arme von Papa oder Mama kuscheln darf. Da fing es an. hat sie das erste Mal diesen Schritt vollzogen. Ich darf nehmen, einfach so. Und darauf kommt's an. Und dann sagte ich noch zu ihr, Mensch, wie schön du auf einmal aussiehst. Bedürftig sein und nehmen, das macht schön. Mensch, du bist richtig schön auf einmal. Wenn ich dieses angespannte Gesicht vorher gesehen habe. Ja, bedürftig sein und nehmen ist genauso edel, genauso kostbar wie geben. Und auch die Frömmsten können, ob sie wollen oder nicht, sich diesem Zusammenhang nicht entziehen. Gott hat es so eingerichtet. Nur ist die Art und Weise, wie sie nehmen, manchmal nicht so leicht zu erkennen. Bei manchen geht es noch sehr direkt zu, wie Heinrich Heine in Deutschland ein Wintermärchen geschrieben hat. Sie tranken heimlich Wein und predigten öffentlich Wasser. Die, die das wissen, so unedel das ist, die das wissen, sind immer noch besser dran. Noch schwerer, noch größer ist die Not für die, die das nicht einmal mehr wissen, dass sie öffentlich Wasser predigen und heimlich Wein trinken. Sie verheimlichen es sogar vor sich selber. Das Beispiel der egoistischen Mütter, die sich edel finden, weil sie ihre Kinder in Unselbstständigkeit halten, das habe ich schon erwähnt. Und ganz ähnlich geht es auch in der Gemeinde zu. Ganz liebevolle, aufrichtige, engagierte Leute, die alles an sich reißen und dadurch andere in Unselbstständigkeit halten oder zurückdrängen. Und gerade wenn man diese Leute, die oft die wichtigsten Stützen in der Gemeindearbeit sind, wenn man denen eben genau das vorwirft, alles an sich zu reißen, andere zu entmündigen oder konfliktscheu zu sein, sind sie natürlich ganz tief getroffen und verbittert. Ja, es ist überhaupt ganz schwierig, solche Leute zu kritisieren, weil sie sind ja immer gut. Sie sind immer so gut. Und das soll man ja auch nicht einfach alles schlecht reden. Natürlich brauchen wir sie auch mit ihrer Liebe, mit ihrer Hingabe, mit ihrem Engagement. Oder nehmen wir die Machtbedürftigen. Menschen haben, wenn auch unterschiedlich, auch ein Dominanzbedürfnis. Die wollen auch sich mächtig fühlen und wollen etwas bewirken, etwas bewegen. Wenn sie das aber nicht zugeben können, betonen sie besonders oft, wie demütig sie sind und dass sie es nicht, dass es überhaupt nicht, gar nicht um ihren Willen geht, sondern immer nur um Gottes Willen. Nur sie wissen immer ganz genau, was Gottes Wille ist und sie können das auch immer mit einem passenden Bibelwort begründen. Es ist ganz schwer, solche Leute zu kritisieren, weil sie ihre angebliche Demut immer vor sich hertragen und man trotzdem irgendwie spürt, eigentlich wollen sie immer bestimmen. Machtbedürfnis ist nichts Schlimmes. Wir brauchen Menschen, die was voranbringen, die sich durchsetzen können, wenn es denn in der Liebe geschieht und im Dienst der Sache Gottes. Wir brauchen Menschen, die sich auch zerstörerischen Prozessen entgegenstellen können. Da braucht man auch Machtbedürfnis. Schwierig wird es, wenn das Machtbedürfnis verleugnet wird und im Gewand der Demut daherkommt, weil es dann nicht mehr wirklich in den Dienst an der Sache Gottes gestellt werden kann. Auch die Frömmsten sind bedürftig und nehmen sich, was sie brauchen. Anders kann keiner von uns überleben. Wir tun es einfach. Alle, die ihr hier sitzt, weil ihr lebt, das ist der Beweis dafür, dass ihr auch etwas für euren Leib und eure Seele nehmt. Ja, und nun die geistliche Ebene. Was meint Jesus denn nun damit, wenn er sagt, ich bin das Brot des Lebens? Zunächst einmal meint Jesus sicherlich damit, dass wir die Liebe Gottes genauso unbefangen annehmen dürfen wie ein Kind die Muttermilch. Es geht auch hier ums Nehmen. Jesus sagt, wenn ihr das Reich Gottes nicht annehmt wie ein Kind, so könnt ihr nicht hineinkommen. Aber Jesus geht hier noch einen Schritt weiter. Wenn Jesus auffordert, seinen Körper zu essen, wo die Menschen dann wütend fortgegangen sind nach dem Motto, sollen wir hier Kannibalen werden, dann meint Jesus aber wirklich die Hingabe seines Fleisches und Blutes in dem Kreuz am Tod. Jesus meint hier sein Leiden und Sterben. Jesus stellt aber klar, natürlich sollen wir nicht seinen Körper essen, sondern es geht um unseren Glauben. Es geht um einen ganz, ganz wichtigen, elementaren Glaubensschritt. Im Glauben sollen wir Jesus, den Sohn Gottes, ganz und gar in uns aufnehmen, so als würden wir ihn essen, uns ihn regelrecht einverleiben, in unseren Leib, in unsere Seele. Ihm, der für uns gelitten hat, ihn, der für uns gestorben ist, der für uns auferweckt wurde, der für uns zu seinem Vater gegangen ist. Sein Leid und sein Tod ist unser Leben. Das dürfen und das sollen wir ganz und gar und bedenkenlos in uns aufnehmen. Jedenfalls ohne, dass wir dann immer ein schlechtes Gewissen haben müssen. Dieses Opfer anzunehmen, das ist für viele, auch gerade für Fromme, ganz schwer, wenn sie es wirklich bewältigen wollen. Vielleicht sogar für manchen zu schwer. Ich erzähle dazu das Beispiel einer jüdischen Familie, die während des Nazi-Regimes deportiert wurde. Die meisten dieser Familie überlebten den Holocaust, bis auf die Großmutter. Sie und ihr Enkelsohn, als die Familie dann auseinandergerissen wurde, die einen kamen dahin, die anderen dorthin, und als sie sich das letzte Mal sahen, sagte Mutter noch: Großmutter, pass gut auf den Jungen auf. Zum Jungen: Junge, pass auf die Großmutter auf. Sie und ihr Enkelchen wurden in dasselbe KZ verbracht. Die Großmutter wollte natürlich, dass ihr Enkelchen überlebte, und gab ihm regelmäßig Brotrinden, die sie sich vom Mund abgespart hatte. Und als die Befreiung kam, war sie kurz vorher gestorben. Und er war unglücklich. Ich habe nicht genug auf sie aufgepasst. Und nun ist sie gestorben. Er konnte es nicht annehmen, dass sie gestorben war, damit er leben konnte. Immer verfolgte ihn die Schuld, dass sie sterben musste, weil er nicht gut genug aufgepasst hatte. Eigentlich hätte ihm jemand zu diesem Schritt verhelfen müssen, dass er nochmal zu seiner verstorbenen Großmutter hätte sagen können: Du Großmutter, du wolltest, dass ich lebe. Und ich war damals ja viel zu klein, um auf dich aufzupassen. Ich danke dir, Großmutter, dass ich durch deinen Tod leben darf. Und ich möchte ein so glückliches und sinnvolles Leben führen, wie du dir das für mich gewünscht hast. Und wenn das gelingt, dann war dein Tod nicht umsonst. Wenn einer für den anderen sein Leben lässt, wird wohl jeder sagen, das ist etwas Besonderes und etwas Gutes. Aber genauso gut, genauso besonders ist es, dieses Opfer für sich anzunehmen, es in sich aufzunehmen, damit es im eigenen Leben sich lebensstiftend auswirken kann. Das Opfer bekommt erst dadurch seinen tiefen Sinn und Wert, dass es jemand annimmt. Deshalb gebraucht Jesus dieses starke Bild: Ihr sollt mich aufessen. Nehmt es ganz in euch auf, nehmt es und lasst es so in eurem Leben wirken, dass sein Leiden und Sterben nicht umsonst war, dass Reichtum in eurem Leben da ist, leiblicher, soweit es uns geschenkt ist, und vor allem geistlicher. Nehmt es und sättigt euch daran, so wie wir das sinnbildlich im Abendmahl ja immer wieder tun. Das Abendmahl will uns daran erinnern. Nehmt es, esst und trinkt. Und lasst euch dann davon anstecken, auch die Freude des Gebens erfahren zu können. Amen.